Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Er gehört ohne Zweifel zu den großen Männern der Kirchengeschichte, der selige Adolf Kolping. Am 4. Dezember vor 150 Jahren ist er gestorben. Sein Werk aber lebt bis heute weiter. Die Kolpingsfamilien zum Beispiel, die sind bei uns im Erzbistum aus dem kirchlichen Leben gar nicht mehr wegzudenken. Und auch das vielfältige soziale Engagement der Kolperer wird überall geschätzt. Zu verdanken haben wir das alles eben Adolf Kolping. Wir wollen deshalb heute in der Kolpingstunde mal genauer hinschauen. Wer war dieser Mann? Was hat ihn angetrieben? Welche Visionen hatte er? Und vor allem, welche Rolle hat dabei sein Glauben und seine Spiritualität gespielt? Darüber spreche ich jetzt mit Monsignore Christoph Huber. Er ist der Kolpingpräses bei uns im Erzbistum und auch für ganz Bayern. Grüß Gott, Monsignore Huber.
Grüß Gott, Herr Hassel.
Ja, Monsignore Huber, vor 150 Jahren ist Adolf Kolping gestorben. Was war er denn für ein Mensch?
Adolf Kolping war ein sehr zielstrebiger Mensch. Er war ein sehr frommer Mensch und er war ein Mensch mit einem offenen Herzen für die Nöte seiner Zeit.
Was würden Sie rückblickend sagen, aus Ihrer persönlichen Sicht, ist sein größtes Verdienst?
Sein größtes Verdienst ist, glaube ich, dieser Umschwung, dass er von seinen Plänen und seiner Karriere umgeschwenkt hat auf das, was er empfunden hat in der Situation. Was ist jetzt notwendig? Was muss ich jetzt tun? Was kann ich aufgreifen? Was ist schon da? Und was führe ich weiter, damit das soziale Engagement in der Kirche, damit das gefördert wird und damit das weitergeht.
Was würden Sie sagen, eben innerhalb dieses sozialen Engagements in der Kirche, welche Bedeutung hatte da sein Werk von Anfang an?
Adolf Kolping war der Praktiker. Also er hat versucht, die soziale Not praktisch für eine Gruppe, die Gesellen, die Handwerksgesellen, zu lindern. Das war das eine. Und das andere war sicher auch eine große schriftstellerische Tätigkeit, womit er die soziale Frage auch innerhalb der Kirche immer wieder thematisiert hat, aber eben nicht jetzt theoretisierend, sondern in praktischer Weise auf der einen Seite unters Volk gebracht und auch in die kirchliche Diskussion eingebracht.
Also Adolf Kolping war doch ein echtes Multitalent, kann man sagen. Wie er im 19. Jahrhundert überhaupt auf die Idee kam, Priester zu werden und sich dabei auch für die Nöte der Gesellen einzusetzen, darüber sprechen wir gleich weiter, hier bei uns in der Kolpingstunde. Ich bin Paul Hasel, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hasel.
Die Kirche erinnert sich in diesen Tagen an den 150. Todestag des seligen Adolf Kolping. Der Priester hat ein Werk gegründet, das heute weltweit aktiv ist. Auch bei uns im Erzbistum hat es seinen festen Platz. Monsignore Christoph Huber ist heute mein Gast. Er ist der Kolpingpräses in Bayern und bei uns im Erzbistum und kennt natürlich die Lebensgeschichte von Adolf Kolping. Monsignore Huber, als Adolf Kolping 1865 starb, wie groß war da schon sein Werk?
Es gab also an vielen Orten Gesellenvereine, die nach seinen Vorstellungen gearbeitet haben. Die waren kirchlich anerkannt.
Dass aus Adolf Kolping einmal ein Pionier einer katholischen Bewegung werden würde, das war ja nicht unbedingt vorgezeichnet. Er stammte aus einfachsten Verhältnissen und hat es ja dann geschafft, auch Priester zu werden. Wie war das möglich? Vielleicht können wir diese erste Phase seines Lebens ein bisschen nachzeichnen.
Sie fragen zu Recht, wie war das möglich? Denn eigentlich wäre es unmöglich gewesen. Als Sohn eines Lohnschäfers hat er eine Schusterausbildung gemacht und das war eigentlich das höchste der Gefühle an sozialem Aufstieg für die damalige Zeit. Adolf Kolping hat die Berufung, Priester zu werden, in sich gespürt und er wollte ja dann auch das umsetzen und da gibt es diese schöne Geschichte eben, wo er zum Pfarrer von Kerpen ging, um zu sagen, Herr Pfarrer, ich möchte gerne Priester werden, wie kann ich das in die Tat umsetzen? Und dann hat der Pfarrer von Kerpen zu ihm gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also eigentlich ist es nicht möglich. Er hat dann aber durch seine Zudringlichkeit, so wie schon im Evangelium steht, doch von den Kaplänen Lateinunterricht bekommen. Die haben dann auch festgestellt, dass er also intelligenzmäßig in der Lage ist, Abitur zu machen und Studium. Und er hat auch eine finanzielle Gönnerin gefunden, die das ermöglicht hat, denn ohne finanzielle Möglichkeiten wäre das ja gar nicht gegangen.
Ich habe auch gelesen, er hat einige Zeit in München studiert.
Richtig, er ist auch nach München zum Studium gekommen, hat dort bei dem damals revolutionären Theologen Ignaz Döllinger studiert, auf den sich ja dann die altkatholische Bewegung berufen hat. Er hat hier in der Veterinärstraße hat er gewohnt. Und da gibt es auch sehr schöne Aufzeichnungen darüber, wie er sich in München so gefühlt hat. Er hat sich am Anfang nicht sehr wohl gefühlt, weil dort in der Veterinärstraße, das war eben so, waren die Menschen der Residenz um die Residenz der Adel und unter diesem Volk, wenn er da am Sonntag spazieren gegangen ist, hat er sich überhaupt nicht wohl gefühlt, weil die so ganz anders waren als die unkomplizierten Kölner. Aber er hat sich hier sehr gut eingelebt. Und er hat dann ja auch mit der Einsetzung des Präses in München für den Gesellenverein gibt es dann diesen schönen Briefwechsel, wo er dann immer wieder schreibt an den Präses, unter anderem auch, wenn der Präses von München nach Köln kommt, möge er ihm doch ein Fass guten bayerischen Starkbiers mitbringen. Denn das Bier, so schreibt er, was wir hier in Köln haben, das könne man ja nicht trinken.
Was war dann später als Priester, sage ich mal, die Initialzündung, wo er gesagt hat, da müssen wir jetzt als Kirche etwas tun? Gab es da so einen Moment?
Also die Initialzündung war seine Kapellanstelle in Wuppertal-Elberfeld, wo er jetzt mit der ganzen Not der Industrialisierung geballt konfrontiert worden ist und dort die Gesellen wirklich angetroffen hat in einem völlig verwahrlosten Zustand. Geistig, spirituell, aber auch materiell. Also die waren auf der Straße, die haben auf der Straße gelebt, die haben getrunken und solche Dinge. Und das hat er dort konkret erlebt. Und das war für ihn der Punkt, zu sagen, Menschenskind, da müssen wir was tun. Und dort ist er auf den Lehrer gestoßen, der dort damals schon ein paar Gesellen zusammengeholt hatte und gesagt hat, wir müssten eigentlich einen Verein gründen, damit die sich zusammenschließen, damit sie nicht mehr so alleine da auf der Straße herumlungern. Und das war der Ansatzpunkt, wo Adolf Kolping gesagt hat, jawohl, das müssten wir, können wir aufgreifen und daraus etwas zu machen und das auszubreiten.
War das damals eigentlich gerne gesehen, dass ein Priester so etwas tut? Musste er da Hürden überwinden?
Ja, sicherlich. Also denn damals war auch schon soziales Engagement, war ja damals auch immer so unter dem Verdacht, oh, das könnte etwas mit Kommunismus zu tun haben. Dessen musste er sich auch immer wieder erwehren. Das hat er auch durch seine Schriften getan. Und natürlich war ja auch die Sache die, er hat es sehr geschickt geschafft, eine konkrete Berufsausübung zu machen, die ihm den Einsatz für den Gesellenverein ermöglicht hat. Er hätte ja auch als Pfarrer irgendwo hingeschickt werden können und dann wäre er an einem Ort festgebunden gewesen und dann wäre so diese Förderung dieses Werkes ja gar nicht möglich gewesen. Aber nach dieser Kaplanstelle kam er wieder zurück nach Köln. Er wurde dort Domvikar und Rektor der Minoritenkirche, so wie sich das gewünscht hat, um von dort aus dann, wie gesagt, diesem Werk weiter zu dienen. Das hat sicher diplomatisches Geschick von ihm erfordert.
Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz genau auf diese Gesellenvereine schauen. Was wurde da konkret getan? Wie sahen die aus? Was wurde da gemacht?
Gesellenverein hieß eben damals zu sagen, wir müssen die Gesellen auf der einen Seite zusammenholen und er hat immer einflussreiche Bürger der jeweiligen Stadt gesucht, zu denen er eben gesagt hat, Leute, wir müssen für diese Gesellen etwas tun, wir brauchen für die ein Haus. Und diese reichen Leute haben dann diesem Werk Häuser gestiftet, sodass er konkrete Kolpinghäuser einrichten konnte, wo er gesagt hat, da können die Gesellen wohnen, da können sie sich weiterbilden, damit sie also einen besseren Stand in der industriellen Gesellschaft haben. Und da gibt es dann auch einen Präses, der sich um sie kümmert. Das heißt, dass die auch ein Fundament im Leben haben.
Finanziert hat Kolping das vor allem dann später auch über seine Tätigkeit als Redakteur, als Publizist, dann wie kam er überhaupt dazu, sowas zu machen?
Adolf Kolping hat sein Priestertum immer damit verbunden, mit dem Ziel, dass er schriftstellerisch gerne tätig sein möchte, dass er gerne an der Universität sein möchte. Also es war schon auch so, dass dieses Priesterwerden für ihn, er wollte schon auch raus aus dieser handwerklichen Tätigkeit und da hat offensichtlich ein Talent in ihm gelegen und er hat durch die Gründung der Rheinischen Volksblätter, hat er das publizistisch so verstanden, die wurden auch so gut vermarktet, dass er da tätig sein konnte und dass er damit auch etwas verdient hat.
Adolf Kolping, das haben wir jetzt schon gehört und Sie haben es auch eingangs gesagt, war ein richtig tatkräftiger Mann. Woher hat er denn die Kraft dafür genommen? Auch ein Stück weit aus dem Glauben heraus?
nicht nur ein Stück weit, sondern der Glaube war für ihn natürlich das tragende Fundament, denn er war eigentlich ein kranker Mann. Ich glaube auch aus seiner Schusterzeit schon, müssen wir sich einmal vorstellen, damals diese Dinge, weil das war ja alles nicht gesund mit diesem Leim und dem ganzen Zeug, was man da einatmet. Und er hatte auch diesbezüglich Schwierigkeiten. Er ist ja auch jung gestorben. Also aus seiner physischen Kraft hat er das nicht geschöpft, sondern wirklich aus seiner Energie, aus seiner gläubigen Überzeugung heraus, daraus hat er die Kraft genommen, sich einzusetzen.
Also ein Praktiker aus dem Glauben heraus war Adolf Kolping. Und seine Frömmigkeit, die lebt bis heute auch noch weiter im Kolpingwerk. Wie die ausschaut und bei den Kolperern gelebt wird, darum geht's gleich bei uns in der Kolpingstunde in wenigen Minuten.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Der 150. Todestag von Adolf Kolping am 4. Dezember, dem nehmen wir in der Kolpingstunde zum Anlass, über den Seligen zu sprechen und mal genau hinzuschauen, was er uns heute noch zu sagen hat. Kolping war tatkräftig, das haben wir vorhin schon gehört, aber eben aus einem tiefen Glauben heraus. Seine Spiritualität hat sich bis heute in den einzelnen Kolping-Verbänden erhalten und Barbara Mehlich von der Diözesankommission Spiritualität weiß natürlich, wie die Kolperer ihr Glaubensleben gestalten. Frau Mehlich, wie könnte man denn die Spiritualität von Adolf Kolping beschreiben?
Die Spiritualität Adolf Kolpings ist sehr dem Menschen zugewandt. Das heißt, dass wir da sind füreinander, für die Mitglieder in den Kolpingsfamilien. Das zeigt sich auch darin, dass in Kolpingsfamilien keine Abgrenzung der Generationen da ist, sondern dass es junge Mitglieder gibt mit kleinen Kindern, mit größeren Kindern, dass es Alleinstehende gibt, dass es ältere Mitglieder gibt, dass das Miteinander der Generationen ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und der andere Aspekt der Spiritualität zeigt sich auch, dass sich Kolpings Familien, Kolpings Mitgliedern anderen Menschen zuwenden, für sie da sind.
Sie haben ja im Erzbistum, im Diözesanverband einen extra Arbeitskreis für die Spiritualität. Vielleicht können wir da auch ein bisschen erzählen, was Sie da genau tun.
In diesem Arbeitskreis erarbeiten wir oder sprechen wir miteinander, wie Kolping, der ja als Priester gelebt hat, auch seine Verbindung zu Gott gelebt hat. Wir bereiten Gottesdienste vor für die Diözesanversammlung, für die Diözesanwallfahrt. Wir bereiten Modelle vor für Kolpingsfamilien, für eine Andacht, weil das der Kern jeder Kolpingsfamilie ist, auch sich nach dem Leben Adolfs Kolping auszurichten, aber auch in religiöser, spiritueller Form es zu zeigen in einem Gottesdienst, in einer Andacht, im Gebet.
Müssen Sie da auch ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten? In dem Sinne, Adolf Kolping war ein Mensch des 19. Jahrhunderts. Muss man das aktualisieren für die heutige Zeit, für das 21. Jahrhundert? Oder sehen Sie das eher als zeitlos an?
Wenn wir genauer die Texte anschauen, müssen wir Übersetzungsarbeit leisten. Das ist für uns eine unverständliche, oft so auch rigorose Sprache. Aber wir müssen ja auch heute schon in unserem alltäglichen Leben sehr viel Übersetzungsarbeit leisten. Und von daher, glaube ich, ist es so eine Suche nach den passenden Worten, um die Menschen zu erreichen. Also wenn wir etwas für Jugendliche vorbereiten, brauchen wir eine andere Sprache, als wenn wir für Altkolping etwas vorbereiten. Eltern mit ihren Kindern reden, die brauchen wieder eine andere Sprache, als wenn wir jetzt Texte oder etwas für ein Jugendfreizeit vorbereiten. Das passiert immer zu.
Jede Kolping-Familie hat so auch ein bisschen ihre eigene Spiritualität. Vielleicht können Sie aus Ihrer eigenen Kolping-Familie berichten oder wie müssen wir uns das so vorstellen? Wie könnte das aussehen?
Ich glaube, jede Kolpingsfamilie ist einfach geprägt durch den Präses vor Ort, durch den Vorsitzenden, durch den Vorstand und durch die spezifischen Mitglieder, je nachdem, wie lange sie schon dabei sind. In meiner Kolpingsfamilie in Schäftlarn zeigt sich die Spiritualität zum Beispiel durch ein geistliches Wort, was am Anfang jeden Treffens ist, was ich aber auch von anderen Kolpingsfamilien weiß. Vielleicht ist das so ein Merkmal, dass man auch, wenn man eine Arbeitsbesprechung hat, mit einem geistlichen Wort beginnt, um einfach den Zusammenhang herzustellen. wir tun es aus der Gesinnung von Jesus Christus und Adolf Kolping her. Dann gestalten wir auch Gottesdienste, wir feiern den Kolping-Jahrtag, wir machen zum Beispiel im Advent oder in der Fastenzeit eine Abendandacht, wozu wir Menschen einladen, dass sie Zeit haben, zur Besinnung kommen, zum Gebet kommen. Und wir bieten Impulse an, die die Menschen dann aufnehmen können und mit denen sie dann nach Hause gehen können, in der Hoffnung, die nächste Woche etwas vielleicht gelassener oder froher angehen zu können.
Inwieweit hat Sie denn persönlich die Spiritualität von Adolf Kolping geprägt? Gibt es da etwas, was Ihnen besonders gefällt, wo Sie sagen, das möchte ich nicht mehr missen?
Ich möchte eben, was ich vorhin mit dem geistlichen Wort nicht mehr missen. Das ist immer so ein Block oder ein Anfangsritual, was aber mehr aussagt, dass unser Leben immer von Gott umgeben ist. Und das hat ja Auswirkungen auf innere Haltungen, auf Werte, auf das, was ich mache. Und das möchte ich nicht mehr missen. Das Verständnis, Gott ist immer da, egal in welcher Situation. Ich kann mich an ihn wenden. Und da er da ist, kann ich auch daraus handeln. Dass dieses konkrete Handeln für mich, für meine Familie, für die Kolpingsfamilie, für die Not vor Ort, für Jugendliche eingebettet ist.
Frau Mehl, ich danke, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind und uns die Spiritualität Adolf Kolpings erklärt haben. Herr Monsignor Hubund, wie ist das bei Ihnen? Was gefällt Ihnen denn am besten von der Spiritualität bei Adolf Kolping?
Das ist diese Verbindung von Glauben und Leben. Denn ich war vorher Gemeindepfarrer und war dann auch ein bisschen im Ordinariat tätig. Und diese Kreise sind doch sehr, sag jetzt mal, insidermäßig. Und mir hat die Arbeit als Pfarrer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich erlebe jetzt eben also auch Kontakt zu jetzt gerade den Jugendlichen zum Beispiel, die jetzt in unseren Maßnahmen, in unseren Einrichtungen sind. Und die sind von Kirche, Religion, ja, haben da eine gewisse Distanz. Aber sie sind auch neugierig und die stellen ganz andere Fragen. Die thematisieren ganz andere Dinge, als wir sie innerkirchlich thematisieren und problematisieren. Und das finde ich also wahnsinnig spannend und auch, also das macht richtig Spaß.
Monsignore Huber, bis hierher erstmal vielen Dank. Wir unterhalten uns weiter nach den Kolping-Nachrichten um 20:30. Dann geht's um das Kolping-Werk von heute, welche Rolle es in der Kirche spielt. Und wir werden auch noch einen Blick in die Zukunft wagen. Das alles nach den Kolping-Nachrichten. Bleiben Sie bei uns.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde. Nachrichten.
Im Studio Linda Burkhardt. Grüß Gott. Anja Leineweber ist die neue Leiterin der Kolping-Jugend im Bezirk Traunstein. Sie tritt die Nachfolge von Lukas Huber und Franziska Hauber an. Franziska Thums und Antonia Germeier wurden erneut für 2 weitere Jahre als Bezirksleiterinnen gewählt. Bei der jährlichen Konferenz wurde auch die neue Bezirkssatzung diskutiert. Sie wurde von den Delegierten einstimmig verabschiedet. Das Kolpingwerk im Bezirk Bad Tölz, Wolfratshausen-Miesbach muss zukünftig ohne Vizepräses auskommen. Auf der letzten Hauptversammlung hat es keinen Nachfolger für Diakon Horst Blüm gegeben, der das Amt viele Jahre ausgeübt hat. Bei dem Treffen gab es aber auch Grund zur Freude. Marissa Bäumler und Josef Wasensteiner wurden für ihr langjähriges Engagement mit der Bezirks-Ehrennadel ausgezeichnet. Im Diözesan-Kursleiterteam der Kolping-Jugend gibt es neue Trainer für Jugendbildungsmaßnahmen. Maximilian Reit und Markus Wiebeke haben die knapp 2-jährige Kursleiterausbildung erfolgreich abgeschlossen. Stefanie Schulz von der Kolping-Akademie München überreichte den frisch gebackenen Trainern die Teilnehmerzertifikate. Um die Geheimwaffen der Kommunikation ging es vor kurzem im Lehrerkollegium der Adolf-Kolping-Berufsschule. Im Rahmen des pädagogischen Fachtags informierte der Kriminalist Leo Martin die Pädagogen, wieso der Mensch immer wieder dieselben Verhaltensmuster anwendet und wie viel er von sich preisgibt, ohne zu sprechen. Mit verschiedenen Übungen konnten die Lehrer zudem einen noch tieferen Einblick in die Erkenntnisse des Bestsellerautors gewinnen. Wie eine glückliche Kindheit in Deutschland aussieht, darum ging es beim letzten Kooperationsseminar des Kolpingwerks mit der Hans-Seidel-Stiftung. Die Referenten erklärten in ihren Vorträgen, was Kinder in Deutschland brauchen, um wirklich glücklich zu sein. Parallel zu den Referaten gab es auch ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche. An dem Familienseminar in Wildbad Kreuth nahmen rund 60 Erwachsene und Kinder teil. Das waren die Kolping-Nachrichten für das Erzbistum München und Freising. Auch nachzulesen im Internet unter münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Vor 150 Jahren ist er gestorben, der selige Adolf Kolping. Hinterlassen hat er ein Werk, das sich immer weiter vergrößert hat und die Kirche bis heute prägt. Christoph Huber ist Kolpingpräses bei uns im Erzbistum und in ganz Bayern. Monsignor Huber, Adolf Kolping war nur knapp 52 Jahre alt, als er 1865 gestorben ist. War sein Tod erstmal für die Bewegung ein Schock? Musste man sich erstmal fangen oder ging das einfach so nahtlos weiter?
Nein, es war natürlich ein persönlicher Verlust für die, die ihn gekannt haben. Aber ich also konnte in der Geschichte unseres Werkes jetzt da eigentlich nicht erkennen, dass das jetzt so, dass dann die Frage war, also dass mit Adolf Kolping sein Werk zusammenbricht, weil er es immer so aufgestellt hat, erstens, dass Menschen vor Ort diese Bewegung tragen und auch, dass immer der Inhalt klar ist, warum. Es ging letztlich nie um Adolf Kolping selber, sondern es ging immer um das Werk und es ging immer um die Sache.
Kolping ist ja auch international gewachsen. Wo ist denn jenseits von Bayern und Deutschland heute auch die meiste Verbreitung von Kolping weltweit?
Also ich würde mal sagen, wir sind gut präsent in Lateinamerika und wir sind auch gut präsent in Afrika. Also in Lateinamerika kann ich jetzt selber aus eigener Erfahrung sagen, wir haben eine Partnerschaft mit Ecuador zum Beispiel, wo das Kolpingwerk auch sehr lebendig ist. Wie gesagt, Afrika, es gibt auch in Osteuropa Mitglieder und Bewegungen.
Das heißt, eine Heiligsprechung für die weltweite Verehrung wäre realistisch?
Ja, also wäre auch, denke ich, also inhaltlich angebracht. Papst Benedikt hat bei dem Jubiläum der Seligsprechung beim 20-Jährigen eben so etwas, ja, auch ein bisschen mit Humor gesagt. Es fehlt eben jetzt noch das zweite Wunder. Wir sollten also noch ein bisschen mehr beten. Aber ich glaube, dass es auf die Heiligsprechung zuläuft. Jetzt die Frage, das ist jetzt wieder eine innerkirchliche Frage, ob es wirklich das medizinische Wunder braucht oder das naturwissenschaftliche Wunder für eine Heiligsprechung, das ist ja innerkirchlich auch die Frage.
Monsignor Huber, 150 Jahre nach dem Tod von Adolf Kolping hat sich das kirchliche Leben in Bayern und in Deutschland verändert. Viele Menschen verlassen auch die Kirche, Kirchlichkeit ist rückläufig. Spüren Sie das auch bei Kolping? Wie ist da so gefühlt die Lage?
Wir haben in unserem Diözesanverband die schöne Nachricht, dass wir ein wachsender Verband sind, was ja gerade eben diesem kirchlichen Trend entgegensteht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Jetzt gerade mit den sich verändernden kirchlichen Strukturen ist es so, dass ja so diese Volkskirchlichkeit immer dünner wird und da so die Gruppenbildung auch fürs religiöse Leben immer wichtiger ist. Und da ist sicher Kolpings Familie, ist da ein Anker, zu sagen, jawohl, da ist jetzt nicht nur dann eine religiöse Gemeinschaft, sondern da ist eine konkrete Gemeinschaft, die miteinander betet, die sich aber auch kennt, die sich auch gegenseitig hilft. Also darauf führe ich auch zurück, wie gesagt, dass wir da diesbezüglich stärker werden. Jetzt in Deutschland ist es mit den Mitgliederzahlen so, dass die schon ein bisschen zurückgehen, weil wir da jetzt gerade in den Bereichen im Ruhrgebiet und so, da gab es sehr, sehr starke Mitgliedsverbände. Aber wie gesagt, wir in Bayern. Wir wachsen gegen den Trend.
Politisch gesehen ist es ja auch so, der Sozialstaat zieht sich eher zurück. Ist das nicht auch wieder eine große Chance für Kolping, dass man da auch wieder gefragter sein könnte als früher?
Ich glaube, wir sind so auch ein bisschen soziale Spürhunde, zu sagen, wo ist denn Not und was können wir denn tun? Und da sind gerade zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Kolpings Familien vor Ort für Kommunen sehr, sehr wichtig. Jetzt, wenn ich an die Flüchtlingssituation denke, Kolpinger sind Leute, die sagen nicht lange, was müssen wir jetzt theoretisch tun und werden jetzt da irgendwelche politischen Aktionen gemacht, sondern da sind Menschen, die brauchen uns. Was können wir tun, um diese Situation zu verändern? Und da sind wir einfach schlagkräftig, da sind wir schnell, da haben die Leute das Gespür am rechten Fleck und da dann, sage ich jetzt mal so, auch größer in den Staat hineinzuwirken, zu sagen, wir glauben jetzt, dass dies und jenes notwendig ist, das erwächst dann daraus.
Also Sie sehen der Zukunft gelassen und auch wie Kolping mutig entgegen insgesamt?
Mutig, auf jeden Fall, jawohl.
Also es gibt wirklich gute Gründe, dankbar zu sein und an den 150. Todestag von Adolf Kolping zu erinnern. Wie das Gedenken bei uns im Erzbistum aussieht, das sagen wir Ihnen gleich nach den Kolping-Veranstaltungstipps.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Veranstaltungstipps.
Mit Ursula Trischler. Die Kolpingsfamilie Pasing lädt am 2. Dezember zu einem Vortrag über den vergangenen G7-Gipfel in Elmau ein. Polizeirat Peter Löffelmann blickt in seinem Vortrag auf eine der größten Herausforderungen für die bayerische Polizei in den letzten Jahrzehnten zurück. Beginn ist um 20 Uhr im Pfarrheim Maria Schutz, der Eintritt ist frei. Kolping, eine Weihnachtsgeschichte. So lautet der Titel eines Theaterstücks, das aus einem Projekt zwischen den Bewohnern des Kolping-Jugendwohnheims in der Münchner Entenbachstraße und dem E-Camp-Theater entstanden ist. Am 3., 4. und 5. Dezember finden die Vorstellungen jeweils am Abend im Jugendwohnheim statt. Die Karten kosten 5 Euro. Reservierungen für die Weihnachtsgeschichte sind per E-Mail möglich unter kolping.weihnachtsgeschichte@gmail.com. Am 4. Dezember begeht das Kolpingwerk den 150. Todestag seines Gründers Adolf Kolping. Diözesanpräses Christoph Huber lädt deshalb alle Kolping-Mitglieder an diesem Tag zu einer Andacht in die Münchner Bürgersaalkirche ein. Der Wortgottesdienst beginnt um 18 Uhr. Die Kolpingsfamilie Engel-Schalking begeht auch den Kolping-Gedenktag, und zwar am 7. Dezember. Zum Gottesdienst um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Emmeram sowie zum anschließenden gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim lädt die Vorstandschaft ganz herzlich ein. Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, bieten viele Kolpingsfamilien im Erzbistum für junge Familien einen Nikolausdienst an. Suchen Sie doch einfach mal im Internet nach folgenden Schlagworten: Nikolausdienst und Kolpingsfamilie, und Sie werden bestimmt fündig. Ebenfalls am 6. Dezember lädt die Diözesanleitung der Kolping-Jugend zur 6-zu-12-Stunden-Aktion ein. Dabei sind Kolpen-Jugendliche aufgerufen, mit Flüchtlingen 6 Stunden und 12 Minuten lang gemeinsam Plätzchen zu backen. Die Aktion soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Flüchtlinge bei uns im Erzbistum willkommen sind. Aktuelle Infos zur 6-zu-12-Aktion Kulturen erleben, Kulturen verbinden gibt es auf der Homepage der Kolping-Jugend. Ihnen fehlen noch Geschenke zu Weihnachten? Dann kommen Sie doch einfach ins Kolping-Wohnheim in der Münchner Entenbachstraße. Dort steigt am 9. Dezember das Winterfest. Von 16.30 bis 19.30 bieten die Auszubildenden selbstgemachte Geschenke an. Und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das waren die Kolping-Veranstaltungstipps. Die können Sie auch noch einmal in aller Ruhe nachlesen im Internet unter münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde mit Paul Hase.
Das Kolpingwerk, das gedenkt in diesen Tagen seinem Gründer Adolf Kolping, der vor 150 Jahren am 4. Dezember gestorben ist. Monsignore Huber, wie begeht das Kolpingwerk im Erzbistum denn jetzt den 150. Todestag von Adolf Kolping?
Traditionell wird bei uns der Todestag Adolf Kolpings in den Kolpingsfamilien begangen mit dem Kolping-Gedenktag. Das hat lange, lange Tradition und das wird auch heuer so sein. Wir haben uns jetzt allerdings auch entschlossen zu sagen, wir machen auch eine zentrale Veranstaltung. Wir halten um 18 Uhr eine Andacht in der Bürgersaalkirche, weil das die nächstgroße Kirche in der Nähe zu unserem Kolpinghaus ist, um uns dann auch im Kolpinghaus, so wie das bei uns auch Tradition ist, dann auch zu einem geselligen Teil zu versammeln.
Das hört sich ja gut an, dann bleibt mir nur noch, Ihnen einen gesegneten Gedenktag zu wünschen. Monsignore Huber, danke, dass Sie bei uns waren und uns den seligen Adolf Kolping vorgestellt haben, der vor 150 Jahren am 4. Dezember gestorben ist. Herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, und diese Sendung zum 150. Todestag von Adolf Kolping können Sie auch auf unserer Homepage problemlos nachhören unter münchner-kirchenradio.de. Die nächste Kolpingstunde hören Sie nach den Weihnachtstagen am 27. Dezember. Da dreht sich dann alles um das 40-jährige Jubiläum des Kolping-Bildungswerkes in München und Oberbayern. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten würden. Ich bin Paul Hasel und wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Adventssonntag hier bei uns im Münchner Kirchenradio.